Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
So sieht's aus. Ich bin Julius Stucke. Herzlich willkommen im Stadion. Der FC Heidenheim wird hier besungen als bester Club der Welt. Ich weiß nicht, worauf sich das bezieht. Ich habe nicht so viel Fußballexpertise, aber mit dem Tabellenplatz kann es nichts zu tun haben. Das ist nämlich der letzte gerade. Liegt es vielleicht sogar an dieser Hymne, die wir hier ein Stückchen gehört haben? Ist vielleicht einfach der ewige Superclub FC Bayern unterwegs mit der besseren Stadionhymne und deshalb erfolgreicher? Das können wir nicht beantworten. Wir wissen aber auf jeden Fall, dass die Bayern eine neue Hymne haben und haben da ein paar interessante Sachen entdeckt. Um die geht's gleich. Mit Gesang geht eigentlich alles besser. Ich weiß nicht, ob sich das wissenschaftlich belegen lässt, aber ich würde sagen, so ist es, oder? Es geht einfach singend vieles besser und so liegen sich ja auch Wochenende für Wochenende sehr viele Menschen in den Armen und singen gemeinsam, weinen teilweise dabei, wenn sie bei ihrem Sportverein sind. Hymnen gibt's in jedem Verein für die Fans. Und einer hat da beim Fußball natürlich die Nase vorne, ist da ziemlich weit oben und das ist der FC Bayern. Die dominante Hymne ist Stern des Südens FC Bayern. Dieser Spruch ist auch von Kindern gerne gegrölt. Da muss man gar nicht ins Stadion in München für. Aber jetzt müssen die Fans was Neues lernen. Die Bayern haben nämlich eine neue Hymne. Die klingt so. Ja, immer vorwärts. Ein bisschen SPD-Anleihen hier bei der neuen Hymne. Beide auf jeden Fall, dieses bekannte FC Bayern Stern des Südens und diese neue, kommen aus dem Studio von Musiker und Sounddesigner Hans Franek. Und der ist jetzt hier am Telefon. Hallo.
Hallo, servus. Schön, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Diese Hymne, warum braucht es eigentlich eine neue?
Da musst du eigentlich oder müsste man eigentlich die Südkurve fragen. Also den Club Nummer 12, das ist so die Obervereinigung von den ganzen Südkurven-Fans, die in der Südkurve stehen, die eigentlich diesen Wunsch geboren haben, die dieses Lied schon in Rohversion schon seit Jahren immer wieder im Stadion singen und die den Wunsch hatten, dass mal eine Stadionhymne von den Fans gebaut, gestaltet und kommt und nicht eben vom Verein produziert wird, sondern die Fans selber.
Und dann sind Sie da rangegangen, haben das umgesetzt. Trotzdem ist ja noch Zusätzliches dabei. Was macht denn so eine gute Hymne aus? Gibt es da ein Rezept, außer dass man den Text ja auch nach 90 Minuten noch textsicher singen oder auch grölen können muss?
Also es gibt ja verschiedene Ansätze für Hymnen. Die eine ist zum Mitsingen. Es sind dann diese, wie wir jetzt immer vorwärts gemacht haben, in Stern des Südens. Aber es gibt ja auch Hymnen, die eigentlich nur eher zum Zuhören gemacht sind. So jetzt zum Beispiel die Bochum-Hymne. Da singt Herr Grönemeyer Bochum. Da tun sich die Jungs natürlich sauschwer mit Singen, weil das so verzogen und so rhythmisch komplex zu singen ist. Da wird es im Stadion auch mit den Verhältnissen im Stadion, mit dem ganzen Hall, der in dem riesigen Stadion entsteht, mit den Laufzeitverzögerungen, werden schnell gesungene Dinge wahnsinnig schnell nur ein einziger Brei. Also man muss relativ langsam Sachen so vorbereiten, dass sie in einer guten Stimmlage für die meisten singen im Bariton, in einer sauberen Baritonlage liegen, so gestreckt, gedehnt gesungen, dass jeder den Rhythmus findet, dass man gut miteinander, und das ist ja das Wichtigste eben, miteinander singen kann und so ein kleines Miteinander-Vereinigungsgefühl erzeugt, das eben so solche ganz besonderen Gänsehautmomente dann erzeugt, was Musik kann.
Wir haben ein paar gehört vorhin, schon in der Vorbereitung ein paar gehört und viele sind ja mit Rock und Gitarrensounds. Das hier ist jetzt ein bisschen mehr klassisch, haben aber alle so ein ähnliches Rezept, was so dieses heroische, pompöse angeht, was bei Ihnen jetzt drin ist, oder ist das ganz verschieden und funktioniert trotzdem?
Naja, also You Never Walk Alone ist jetzt eigentlich ja auch kein heroisches, pompöses Ding, was man eigentlich als Liverpool- oder als Dortmund-Fan gerne singt. Es sind einfach Melodien, die zum Teil gelernt sind, die man kennt, die leicht nachzusingen sind und die ja große Wiedererkennbarkeit haben.
Die aber durchaus auch nicht unbedingt Platz sind, denn Sie haben ja gesagt, das ist was die Fans auch schon kannten bei Bayern, jetzt ihr neuer Ansatz. Wir hören noch mal kurz, wo es da trotzdem ja vielleicht für manche Ohren überraschend wird. Ja, also da ist dann plötzlich Opernfeeling, da ist dann ein Tenor, Jonas Kaufmann, der singt italienisch. Sind das Trapattoni-Referenzen?
Das sind eigentlich Referenzen an mehrere Dinge. Erstens ist das Lied, auf dem die Hymne basiert, ein italienisches Lied. Das schon aus den 70er Jahren von Marcella Bella, das heißt Montagne Verdi. Und das ist eben ein alter italienischer Schlager. Und dieser Text und die Melodie, die er da singt, ist in dem Originallied so drin. Natürlich ganz anders arrangiert, viel in Anführungsstrichen poppiger, schlageriger. Und die ganze Ultrabewegung versteht sich schon ein bisschen, dass die Wurzeln dieser ganzen Ultrabewegung auch in Italien ist. Also das ist auch ein Verweis an die ganzen italienischen Freunde, die auch in den Stadien eigentlich diese ganze Ultrakultur irgendwie begonnen haben.
Und für die Fans sollte es sein, das haben Sie ja am Anfang gesagt, diese Hymne und nicht vom Verein in Auftrag gegeben. Ist das was Besonderes oder ist das eigentlich häufig so, dass das Hymnen sind, die eben auch von Fans und Fanbeauftragten und Fanvereinen kommen?
Also ich weiß nicht, ob es so ein System schon mal gegeben hat, dass wirklich Fans so einen Song einem Verein schenken und der dann wirklich auch im Programm und vorm Spiel gespielt wird, der sich wirklich auch ins Stadion durchfräst. Ich weiß keine andere Hymne, die so entstanden ist. Und ich fand das auch ein wahnsinnig sympathisches Vorgehen. Und das war auch das Besondere, warum wir eben keinen Sänger wirklich gesucht haben, sondern, wie Sie hören, die Kurve singt. Mhm. Ich habe da die 8000 Jungs aufgenommen im Stadion nach einem Spiel, waren wir abmikrofoniert, haben sie singen lassen und eben als emotionalen Höhepunkt und als so ein bisschen schon so ein Gänsehautmoment, wenn dann die Tenorstimme einfliegt.
Und das andere, das, was eben ein bisschen anders entstanden ist, was davor wirklich viele mitsingen konnten, ob sie mal in München im Stadion waren oder nicht, das FC Bayern Stern des Südens, sind Sie ein bisschen traurig um dieses Stück, wenn es dann jetzt vorbei ist?
Das ist nicht vorbei. Das ist nicht vorbei. Ich denke, dass das wie ja auch, es gab ja schon vorher eine Nummer oder viele Nummern auch vorher vom FC Bayern, aber FC Bayern Forever Number One ist auch ein sehr bekanntes Lied. Das existiert immer noch, wird immer noch im Stadion gespielt. Nach jedem Sieg des FC Bayern im Heimspiel wird der Stern des Südens gespielt. Wenn die Mannschaften auflaufen zum Trainieren, wird der Stern gespielt. Es ist nicht, dass eines das andere ausschließt.
Okay.
Es ist bekommt ja nur die Hymne jetzt einen ganz besonderen Platz.
Auf jeden Fall viel Gesang im Stadion beim Fußball. Ja. Hans Franek ist Musiker, Sounddesigner und ja, hat eine FC Bayern-Hymne neu mit den Fans gestaltet. Dankeschön für diesen Einblick ins Hymnen-Business hier im Kompressor im Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön.
Sehr gern. Tschüss.
Tschüss. Der Kompressor im Deutschlandfunk Kultur mit einem Thema, wo es sehr auf die Sprache ankommt, würde ich sagen. Es geht jetzt um niedliche Dinge, aber ja, vielleicht haben Sie auch was Sie niedlich finden oder jemanden, den Sie niedlich finden. Aber ich glaube, die niedlich genannten finden das eigentlich selten gut, oder? Wenn man sagt, Mensch, wie niedlich. Ein bisschen anders wird es schon, würde ich sagen, wenn man cute dazu sagt. Dann ist das vielleicht ein bisschen, ja, bisschen gerne gesehen, cute genannt zu werden. Es gibt auf jeden Fall jetzt eine Ausstellung, The Cute Escape heißt die. Also cute Kunst, niedliche Kunst in der Kunsthalle Erfurt. Darüber wollen wir sprechen und zwar mit Anne-Kathrin Kohut, die, ja, Sie kennen als Expertin für digitale Kunst und Kultur hier bei uns, aber jetzt ist sie als Co-Kuratorin dort in Erfurt am Werk. Hallo.
Hallo, Herr Stucke.
Cute Art, was ist das jetzt in diesem Fall bei Ihnen? Was verstehen Sie unter Cute Art?
Also Sie haben ja gerade schon gesagt, ne, man neigt eigentlich eher dazu, cute zu sagen, anstatt von niedlich, weil niedlich nochmal irgendwie so eine andere Art von Abwertung mitschwingt, die wir natürlich nicht meinen. Wir meinen cute Art als ja eine Kunst, die sich die Ästhetik des Niedlichen zunutze macht, aber nicht eben als eine Art von Konsumästhetik oder nicht nur zumindest, sondern eher als so eine Art Ästhetik der Zuwendung, eine Ästhetik auch der Fürsorge, eine Ästhetik, die sich dazu eignet, sich vielleicht auch mit Gefühlen, Zwischenmenschlichkeit, sozial miteinander sozusagen zu befassen und gar nicht so sehr als, wie soll ich sagen, so eine geschlossene künstlerische Bewegung, sondern es ist eigentlich eher so ein sehr heterogenes Feld, und es gibt ganz unterschiedliche Zugänge auch dazu.
Das heißt, die Dinge sind nicht unbedingt cute, aber sie benutzen das Cute.
Ja, würde ich schon sagen. Natürlich sieht man auch ziemlich viel cute Dinge in der Ausstellung, aber wie das oft so ist in der Kunst, viele unserer Positionen, ja, sind natürlich auch, arbeiten viel mit Brüchen und mit Ambivalenzen, und auf den ersten Blick sieht man vielleicht so ein kuscheliges Objekt und dann geht man näher ran und dann sieht man, das ist aber gar nicht so freundlich und so nett und so glücklich, wie es vielleicht von Weitem ausgesehen hat. Oder ne, man sieht irgendwie einen rosafarbenen Dinosaurier von Munira Al-Kadiri und weiß ich nicht, ne, sofort springen die Affekte an. Und dann, wenn man sich näher drauf einlässt und hört, was der so singt und worum es da eigentlich geht, dann merkt man, okay, Thema ist hier Raubbau des Menschen an der Erde und so weiter. Ne? Also Cuteness ist bei manchen auch wie so ein trojanisches Pferd, ne? Ja. Wo man erstmal hingeht und dann sieht man, oh,
es steckt was anderes dahinter. Ja. Und diese sprachliche, spielt das eine Rolle? Also, dass eben cute und niedlich sich irgendwie hier jedenfalls im deutschen Sprachraum irgendwie anders anfühlt oder sweet anstelle von süß. Man sagt ja auch selten nett, aber nice wird häufig gesagt. Also all diese Dinge, funktionieren die eben woanders anders? Also andere KünstlerInnen, für die ist cute dann vielleicht ähnlich wie für uns niedlich?
Naja, ich glaube, wir benutzen jetzt cute ganz oft, um natürlich wirklich diese negativen Aspekte, die wir mit Niedlichkeit verbinden, rauszunehmen aus der Bedeutung auch der Kunst, die diese Ästhetik nutzt. Ne? Also weil cute, wenn wir sagen, oh, du bist aber cute oder die Person ist cute oder der Mensch ist cute oder das Ding ist cute, das meint ja eher sowas, es ist fast schon so ein Synonym zu cool. Nur, dass es eben nicht sozusagen ein distanziertes Cool meint, sondern das Schöne ist ja eigentlich, dass es ein Näheverhältnis anzeigt. Also cute meint auch so eine gewisse Haltung zur Welt, zu den Dingen und so weiter. Und das ist auch eine Haltung, die, glaube ich, in der Kunst, die cute ist oder mit Cuteness arbeitet, sich transportieren soll, würde ich sagen.
Und ja, der eigentliche Widerspruch, den man vielleicht hat bei Kunst und Cute, der ist dann weg, wenn man hört, was Sie gesagt haben, dass es eben ja doch so diesen doppelten Sinn gibt, dass es irgendwie einen Hintergedanken gibt, dass es eben ja durchaus auch provokant sein kann. Jetzt wird das beschrieben als gegenwärtiges Phänomen, was es vorhin noch nicht gab. Woher kommt das? Also hat das einen Grund, dass die Suche da ist nach diesem Cuten?
Also ich weiß nicht, vor ein paar Jahren hätte ich vielleicht noch gesagt, das liegt eigentlich vor allem an so einem neuen Umgang auch mit Populärkultur, den wir im Allgemeinen pflegen, und die Generation, die jetzt irgendwie auch Niedlichkeiten ihrer Kunst nutzt, ja, hat viel selbstverständlicher auch mit Konsumästhetiken oder ist auch viel selbstverständlicher sozialisiert mit Konsumästhetiken, mit Serien, Filmen und so weiter, in denen das eine Rolle spielt, also nicht mehr ganz so starke bildungsbürgerliche Herkünfte und Hintergründe. Ich glaube, das spielt schon eine Rolle, dass man das überhaupt als Ästhetik zulässt. Mhm. Aber natürlich hat es, glaube ich, gerade auch einfach viel damit zu tun, dass wir in so einer Gegenwart leben und deswegen vielleicht auch dann der Titel, der mit vielleicht auch einen gewissen Eskapismus anspricht zumindest, auch wenn es nicht nur so gemeint ist. Aber nichtsdestotrotz kann es auch so eine Geste der Verweigerung auch sein, sich immer nur sozusagen auf diese hitzigen tagesaktuellen Diskussionen zu besinnen, und sondern anstattdessen vielleicht auch zu gucken, okay, in was für einer Gefühlslage befinden wir uns eigentlich gerade? Und die ist nicht einfach, die ist natürlich auch nicht cute, ne? Ja. Die ist ambivalent, die ist widersprüchlich.
Also Flucht ins Niedliche kann aber eben auch politisch sein, kann auch eben einen doppelten Gedanken haben. Ist es unter Umständen vielleicht auch viel provokanter als andere Dinge oder als eigentlich das Image von Cuteness, weil ja, also Theater, Blut auf der Schaubühne oder jeder anderen, was spritzt, das provoziert und schockt vielleicht nicht mehr, aber wären da ganz knuddelig niedliche Inszenierungen vielleicht doch eher? Also ist es vielleicht auch so ein Gegentrend?
Absolut. Ich habe schon öfter die Rückmeldung bekommen, ehrlich gesagt, dass es Menschen zu viel Cuteness total aggressiv macht, weil sie das Gefühl haben, keine Ahnung, ne, es ist vielleicht nur eine Flucht, es ist viel zu naiv, es ist viel zu banal, es tut nett, aber es ist vielleicht eben ja auch manipulativ, auch böse und so weiter. Und definitiv kann auch in der Ästhetik selbst tatsächlich was sehr Provokatives sich artikulieren. Aber ich glaube schon, dass die Provokation auch wirklich einfach ja, darin bestehen kann, sich dem mal zu entziehen, sozusagen, den Debatten auch dieser Gegenwart, der normalen Gefühlskulisse, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber es ist ja so, ne, von Hass, von Wut, von auch Aggression, sich da rauszunehmen. Das kann schon für viele auch provokativ sein.
Ja. Oder eben so eine Art von Flucht, The Cute Escape, Empathie, Empowerment und Empfindsamkeit in der Kunsthalle Erfurt, kuratiert von Anne-Kathrin Koh. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Das Lesen der anderen.
Genau, und da geht es hier um das Magazin Stadtluft, dieses Mal im Kompressor. Stadtluft, ein Magazin aus Dresden, Stadtluft Dresden. Landluft, ja, kann vielleicht jeder, das Magazin kann Stadtluft, gibt es einmal jährlich. Und es ist ein Bookzine, also irgendwo zwischen Buch und Magazin. Muss ja auch ein Jahr lang interessant sein. Das Thema des Bookzines ist Dresden, die Stadt in Sachsen, wird von allen Seiten angeschaut. Die aktuelle Ausgabe, ziemlich bunt, feministisch und queer. Und darüber sprechen wir mit Peter Ufer, der ist Herausgeber dieser Stadtluft und jetzt bei uns. Hallo.
Hallo, Herr Stucke, freue mich, Sie zu hören. Liebe Grüße aus Dresden.
Dankeschön, liebe Grüße zurück. Und ja, diese Ausgabe in Dresden, bunt, queer, weiblich, feministisch, ist das sozusagen der Weg, den Sie insgesamt gehen wollen jetzt für die Stadtluft in Dresden?
Also grundsätzlich geht es, glaube ich, darum, das heißt ja bewusst Stadtluft, weil wir frische Luft in die Hirne der Dresdner pusten wollen. Und das gelingt uns ganz gut, unter anderem auch mit diesem Thema. Und Dresden ist ja wunderlicherweise eine der Städte in Deutschland mit den meisten Frauen in Führungspositionen. Es wird ja immer wieder beklagt, dass zu wenig Frauen in Führungspositionen sind. Und hier ist es tatsächlich so, dass also sowohl die Jugendkunstschule, die städtischen Bibliotheken, die Operette, die Philharmonie, das Hygienemuseum, die Semperoper, die staatlichen Kunstsammlungen, alles werden von Frauen geleitet. Und das hat uns letztlich auch mal dazu verleitet, noch mehr zu gucken. Wo sind denn noch Frauen? Was machen die? Aber das ist gar kein besonderes Thema, Entschuldigung, sondern wenn ich mir jetzt mit Köln oder Hamburg vergleichen würde, dann wäre das ja eher lächerlich, jetzt bewusst auf Frauen zu setzen, sondern es ist ein normales Thema, was halt betrachtet wird.
Ja, aber wenn Sie sagen, eben schon die Stadt mit den meisten Frauen in Führungspositionen, hätte ich jetzt gedacht, dann muss gar nicht so viel frische Luft in die Köpfe in Dresden wie vielleicht bei anderen Städten.
Da müsste man jetzt gucken, wie es in anderen Städten ist. Also es wird ja sogar hier die Haftanstalt von der Frau geleitet. Insofern, und das darzustellen und ihnen zu erzählen, das macht ja Stadtluft gerade aus. Aha. Weil ja das Image von Dresden deutschlandweit jetzt möglicherweise nicht so positiv ist in vielen Punkten. Und wir verstehen uns als Plattform, mal auch die schönen und positiven Geschichten unter anderem aus Dresden zu erzählen.
Eine Geschichte dabei ist von Franziska Clemens, die ist ja vielleicht etwas Besonderes oder etwas, was ganz gut für dieses Bookzine steht. Was ist daran das Wichtige an dieser Geschichte?
Da geht es tatsächlich um wieder Frauen, was Sie schon ansprachen, um das queere Dresden, was man auch nicht auf den ersten Blick vermutet, sondern es wird ja oft die alte barocke Stadt an der Elbe beschrieben. Und dass es aber hier Stadtteile gibt, die sehr frauenpositiv besetzt sind, wo es Bars gibt, auch von Schwulen, wo Queens durch die Gegend laufen und das als völlig normal betrachten, das beschreibt diese Geschichte. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite beschreibt Franziska Clemens, wie schwierig es auch ist auf diesem Weg. Also eine Frau wird beschrieben, die halt aus Löbau nach Dresden gekommen ist und aus Löbau, aus der tiefen Lausitz geflüchtet ist nach Dresden, um hier erstmal überhaupt leben zu können. Und das bietet Dresden und das beschreibt diese Geschichte auf sehr schöne Weise, mit wunderbarem Wortwitz auch.
So ein Projekt, was eben ja einmal im Jahr erscheint und auch eine ganze Weile dann ja interessant und haltbar sein soll, braucht sicher auch eine Menge Vorlauf. Wann ist so der Punkt gewesen und warum, dass Sie gesagt haben, dieses Projekt, dieses Thema, das brauchen wir jetzt für Dresden?
Also wir sind, ich bin nicht allein der Herausgeber, sondern da gehören noch Thomas Walter und Amar Graber, ein Fotograf und ein Gestalter dazu. Und die Idee entstand 2015 in der Zeit der Flüchtlingskrise, als hier in Dresden Pegida mehr und mehr auf den Plätzen war und die barocke Kulisse von Dresden besetzt hat, um ihre Botschaften rüber zu schmeißen. Und das war uns nicht so recht. Und da wurde ja oft auch behauptet und kritisiert, dass das sogenannte Bildungsbürgertum von Dresden nicht reagiert. Und wir haben uns gefragt, was können wir? Also wir können natürlich auch montags eine Gegendemo organisieren und mit Schildern gegen Pegida laufen, haben wir uns damals gedacht. Aber was können wir noch? Wir können ein Buch ziehen, wir können eine Zeitschrift machen. Der eine kann sie gestalten, der andere kann sie fotografieren. Es ist tatsächlich ein Fotograf, der das gesamte Magazin Buch ziehen durchfotografiert. Und ich als Autor kenne viele andere Autoren, kann mit denen reden und sie fragen, ob sie schreiben wollen. Und das ist uns gelungen. Mhm. Und zu sagen, wir wollen also bewusst dieses andere Dresden zeigen, das fortschrittliche, das innovative Dresden, was es eben zum Glück gibt und was unserer Meinung nach auch deutlich in der Mehrheit ist als das andere.
Mhm. Einer, der auch dabei ist und der ziemlich sicher auch ja, über Dresden hinaus vielen ein Begriff ist, ist der Lyriker Dürs Grünbein. Dessen Text, wie ist dazu gekommen und ja, was macht der Besonderes?
Es ist so, dass wir mit den Autoren reden und überhaupt keine Vorgaben machen. Es gibt ein einziges Thema, das ist Dresden. Und die Autoren und Autorinnen, die für uns schreiben, schreiben über ihre subjektiven Sichten auf die Stadt. Und Dürs Grünbein als Dresdner, der in Hellerau aufgewachsen ist, ist seit Anfang an dabei. Und schreibt in diesem Text über seinen Vater, also Sohn-Vater-Beziehungen sind ja schon immer was ganz Besonderes. Er schreibt auch darüber, dass das natürlich eigentlich der Tod des Vaters ein harter Einschnitt ist. Und in diesem Fall ist sein Vater gestorben. Und er hat sozusagen reflektiert, wie sein Vater ja auf ihn eingewirkt hat, auf ihn als Kind, der also nie wollte zum Beispiel, dass Dürs Grünbein Autor wird. Sondern er wollte natürlich, was in Dresden zum Beispiel, jeder Dritte muss hier Ingenieur werden, also mindestens durch die Technische Universität in Dresden. Also es ist ja eine Ingenieursstadt. Und da hat also sozusagen der Junge, der dort seinem Vater vehement widersprochen hat, der Vater arbeitete auf dem Flughafen, aber nicht einfach als Pilot oder als Bodenpersonal, sondern da wurden Flugzeuge hergestellt und repariert. Und dieses Ingenieursgehen hat er also komplett in Frage gestellt und wollte unbedingt zum einen Schriftsteller werden und zum anderen wollte er ausreisen. Damals in der DDR. Und das beschreibt er.
Stadtluft Dresden. Frische Luft für diese Stadt. Dieses Bookziehen, diese Mischung aus Magazin und Buch herausgegeben. Unter anderem von Peter Ufer. Mit dem haben wir drüber gesprochen. Dankeschön für Ihre Zeit.
Bitte, bitte.
Der will doch nur spielen. Das ist so ein Satz. Ob man jetzt Hundemensch ist oder nicht. Man assoziiert damit auch was Negatives, oder? Der will doch nur spielen. Da steckt drin, irgendwas ist hier nicht so, wie man es beim Spielen erwartet. Und darum geht's jetzt, ohne Hunde allerdings und nicht im Park, sondern online auf Gaming-Plattformen. Denn da sind einerseits zig Millionen junge und sehr junge Menschen unterwegs, aber mittlerweile eben auch einiges an extremistischen Inhalten. Also Menschen, die ja Jugendliche dort radikalisieren wollen und nicht nur spielen. Radigame, so heißt ein Projekt, das Radikalisierung auf Online-Gaming-Plattformen und auf Messenger-Diensten untersucht und Strategien entwickelt. Linda Schlegel ist die Co-Projektleiterin. Ich habe sie vorhin gefragt, wie sich dieser Extremismus bei Online-Games denn zeigt.
Ja, das kann tatsächlich ganz unterschiedlich aussehen. Wir haben auf der einen Seite extremistische Akteure, die eigene Videospiele konzipieren und die dann verbreiten. Es gibt aber auch Inhalte auf diesen Gaming- und Gaming-nahen Plattformen, also digitale Inhalte, die in irgendeiner Weise mit Gaming in Verbindung stehen, die mit vielen Nutzern möglicherweise geteilt werden und die auch möglicherweise Gaming-Ästhetik, also visuelle Elemente aus Videospielen nutzen, um Propaganda ansprechender zu machen.
Jetzt ist dieser Gaming-Bereich ja einer, der vielfältig ist, der groß ist. Wie gefährdet ist der denn, wenn man das sagen kann? Wie schlecht ist die Lage in Sachen Radikalisierung?
Ja, das kommt ganz darauf an, wen Sie fragen und auf welche Plattform Sie gucken. Grundsätzlich ist es ein sehr neues Forschungsfeld. Erst seit dem Anschlag in Christchurch 2019 wird sich verstärkt damit beschäftigt, was überhaupt in diesen digitalen Gaming-Räumen im Bereich Extremismus passiert. Und je nachdem, auf welche Plattform wir gucken, je nachdem, wie gut moderiert wird auf einer solchen Plattform, gibt es ganz unterschiedliche Gefährdungsgrade. Etwas, das besonders schwierig ist beispielsweise extremistische Inhalte auf Roblox. Das ist eine Spieleentwicklungsplattform mit 90 Millionen Nutzern täglich und 60% dieser Nutzer sind jünger als 16 und 20% sind jünger als 9 Jahre alt. Sie können sich vorstellen, wenn da Propaganda-Inhalte sind, dann ist das besonders problematisch.
Das klingt ja nach einer so großen Menge, dass man fast sich vorstellen könnte, dass es aus Sicht der, die da radikalisieren wollen, gar nicht so zielgerichtet möglich ist, verschiedene Menschen aus verschiedensten Kontexten, verschiedene Sprachen, verschiedene Ansatzpunkte sozusagen, um sie zu ködern und dann eben ganz viele, die vielleicht auch da unterwegs sind, um zu radikalisieren. Das heißt, das Problem ist groß für die, die es nutzen, aber vielleicht ist es eben ansonsten sehr unübersichtlich.
Das ist auf jeden Fall so. Ganz grundsätzlich ist es so, dass extremistische Akteure inzwischen auch globalisiert agieren und einfach versuchen, ganz viele Menschen anzusprechen aus vielen verschiedenen Kontexten, im Gaming-Bereich auch vor allem auf Englisch, weil da eben viel auf Englisch gesprochen wird. Aber nur ein ganz kleiner Teil der Menschen springt dann auf diese Propaganda an. Also wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass Gamer an sich oder die Nutzer auf diesen Plattformen jetzt ganz generell besonders gefährdet werden, sich zu radikalisieren.
Dann ist es vermutlich auch schwierig, an Prävention zu arbeiten bei so einem unübersichtlichen Bereich. Aber Sie haben genau das in ein Handbuch gepackt, das sich an Multiplikatoren oder ja Praktikerinnen der Extremismusprävention richtet. Wie groß ist Ihre Hoffnung, damit was zu erreichen?
Also wir stehen gerade erst am Anfang von Präventionsarbeit mit Gaming-Bezug in irgendeiner Weise. Im Moment geht es darum, neue Formate zu entwickeln und zu testen. Diese Handreichung gibt eben einen Überblick darüber, was bereits geschehen ist, aber identifiziert auch Lücken und Herausforderungen. Sagt, hier müssen wir vielleicht noch mehr gucken und dort. Aber grundsätzlich sehe ich die Chancen, wenn es dann dazu kommt, dass diese Formate implementiert werden, als sehr groß an, dass man da was richtig Gutes mit tun kann.
Es gibt 11 Präventionsansätze in Ihrem Handbuch, danach gliedern Sie das. Wir schaffen nicht alle, aber wir wollen mal ein paar rauspicken und das ein bisschen genauer anschauen, was gerade gemacht wird und ja, wo noch zu wenig getan wird. Also ein Punkt ist, wo Sie sagen, da kann was getan werden, ist Videospiele, Games eigens dafür zu produzieren, um dann eben Spieler zu erreichen. Wie sieht das aus?
Genau, also generell werden Videospiele schon seit längerem in der politischen Bildungsarbeit zum Beispiel eingesetzt, um eben Inhalte auf eine unterhaltsame Weise zu vermitteln, um gerade junge Zielgruppen zu erreichen und zu motivieren, sich mit diesen Inhalten auseinanderzusetzen. Und das kann man natürlich auf den Präventionsbereich übertragen. Ich habe beispielsweise an der Entwicklung eines Handyspiels mitgearbeitet mit dem Titel Hate Hunter, wo man also digitale Hassrede so übermalen muss online und dann muss man die Leute retten, die davon in Ohnmacht gefallen sind. Also das irgendwie spielerisch umzusetzen, um junge Zielgruppen anzusprechen und diese Inhalte ein bisschen besser zu vermitteln, als wenn das so trocken einfach eine PowerPoint-Präsentation ist und keiner zuhört im Zweifelsfall.
Das heißt, dafür brauchen Sie dann aber auch wirklich die, die auch gute Spiele entwickeln, oder? Denn wenn ich mir jetzt vorstelle, das gibt man so im klassischen Präventionsbereich einer offiziellen Stelle weiter und die soll dann was entwickeln, dann ist das vermutlich am Ende vielleicht eine gute Idee, die aber eben ein Spiel hervorbringt, was nicht so richtig Erfolg hat bei denen, die da nach Games suchen.
Das stimmt. Man braucht auf jeden Fall Kooperationspartner aus der Games-Branche, vor allem eben Game-Entwickler, die Spaß daran haben, auch etwas politische Inhalte umzusetzen, sich ein bisschen kreativ da reinzufuchsen. Es gibt, wie gesagt, diese Projekte. Ich habe schon an einigen mitgearbeitet, aber es braucht noch mehr in der Zukunft.
Und ein weiterer Punkt in Ihrem Handbuch ist, dass auch die gaming-nahen Plattformen gezielter arbeiten könnten. Was meinen Sie damit?
Auf diesen Plattformen, auf diesen digitalen Plattformen wie zum Beispiel Steam, das ist eine Spielevertriebsplattform, oder Roblox, das ist eine Kommunikations- und Chatplattform, sind Millionen von Nutzern unterwegs. Und es ist einfacher, Leute auf diesen Plattformen zu erreichen, als jetzt ein eigenes Videospiel zu kreieren und dann darauf zu warten, dass Leute da draufklicken. Das heißt, das ist ein Bereich, wo man einfacher mit diesen Nutzern in Kontakt treten könnte und beispielsweise Ansätze wie Digital Streetwork, also digitale Jugendarbeit, austesten posten könnte. Kann das funktionieren auf diesen Plattformen? Können wir da Leute ansprechen, die vielleicht Propaganda-Inhalte teilen? Und können wir das irgendwie nutzen, diese geballte Masse an Usern?
Jetzt ist im Gaming-Bereich ein Bereich, wo ja, die Schere, würde ich sagen, noch relativ groß ist zwischen dem Verständnis älterer und dem großen Erfolg, den es hat bei jungen Menschen, der Gaming-Bereich, ein so wichtiger. Das heißt, sie müssen vermutlich auch viel weiterbilden, also Lehrerinnen und Lehrer, Pädagoginnen und auch Eltern.
Genau, und da gibt es tatsächlich jetzt auch erste Angebote, die relativ niedrigschwellig eine Einführung in dieses Thema bieten. Ein Kurs, der zum Beispiel sehr gut konzipiert ist, ist ein kostenloser Online-Kurs vom Violence Prevention Network mit dem Titel Gaming und Rechtsextremismus, der das einfach von Anfang an einfach mal aufrollt. Was ist Gaming? Was gibt es da für Plattformen? Was ist Rechtsextremismus? Wie wird das im Gaming-Bereich? Wie zeigt sich das im Gaming-Bereich? Und natürlich auch, was kann man dafür tun? Also das ist etwas, was Pädagogen, aber auch Eltern, Jugendsozialarbeiter, alle, die mit jungen Menschen in Kontakt kommen, sich gerne anschauen können.
Linda Schlegel, Co-Projektleiterin von Radigame. Ein Projekt, das sich ja den Gaming-Bereich und Extremismus anschaut und Handlungsanleitungen, wie gehört, gibt und Strategien. Danke sehr fürs Gespräch hier im Kompressor von Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.